Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mal wieder mit einem ganz speziellen Gast, nämlich tatsächlich mal mit mir. Ich war nämlich zu Gast bei Darius Götzsch, einem ganz wunderbaren Mann, der gerade mit Natur und Unternehmensführung und dem Thema Führung vor allen Dingen sich gewidmet hat. Und da war ich bei ihm im Garten gesessen und wir haben einen Videopodcast aufgenommen. Und was ging's dort? Wir haben drüber gesprochen, über Gott und die Welt, über ja Unternehmensführung, was macht mich als Unternehmer aus, was ist denn Unternehmensführung überhaupt und natürlich auch viele, viele Insights von mir. Also viel Spaß dabei.
Das können wir starten. Ja, willkommen am Lagerfeuer, Thomas. Ja, wie schön, dass
du... Hier im Paradies, ja?
Ja, das stimmt. Vor allem die Vögel, ne?
Das ist Wahnsinn.
Die Stare heute. Und ich habe dich schon fragen wollen, Bier oder Wein, aber bei dir ist...
Also bei mir ist ja eher Bier, weil ich bin ja diplomierter und zertifizierter Biersommelier, aber ich bin dem Wein auch nicht abgeneigt, obwohl ich gerade in der Phase bin, wo ich gerade nichts trinke. Es ist einfach so eine Kriegeraufgabe, die ich mir gestellt habe.
Ah, okay. Also ich kenne dich als großen Bierkenner und so habe ich von dir auch ein paar Sachen gelernt. Und ja, habe ich viele Biersorten, aber der Mensch trinkt heute nicht. Ja, wie furchtbar.
Aber so ist es manchmal, dass man nicht den Menschen einschätzen kann, was gerade ist, ja.
Aber ich freue mich auf unsere Begegnung. Es soll heute um die Führung, Selbstführung, Leben gehen. Was macht das Leben so aus? Und zuerst meine wichtigste Frage und die schwierigste. Wer bist du, Thomas?
Ja, das kann man in vielerlei Hinsicht beantworten. Mit wer bist du? Das kann man spirituell beantworten oder man kann das so in einem Business beantworten. Ich denke mal, um irdisch zu bleiben, ja, ich bin Thomas Oettinger, mittlerweile 49 Jahre alt, habe 3 Kinder, bin verheiratet seit 2000 mit einer wunderbaren Frau, die ich schon kenne, seitdem ich 13 bin und mit der auch schon, also seit 13 auch zusammen bin. Und habe hier in Bamberg studiert, Diplom-Wirtschaftsinformatiker, ab 1996 und habe dann 98 habe ich meine erste Firma gegründet. Die habe ich dann eingebracht in eine große Werbeagentur, die dann Macapo, die haben wir dann umbenannt in Macapo. Wir feiern dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre Bestehen von diesem Namen. Die Firma ist so ein bisschen älter. Ja, und in dieser Werbeagentur und Technologiefirma, in der ich gegründet habe, sind wir heute immer noch tätig. Also wir machen Marketingtechnologie für Marken, die über ihre lokalen Vertriebspartner ihre Marke zum Endverbraucher führen. Das ist unser Geschäft mit viel KI, mit viel Technologie. Insgesamt sind wir aktuell 220 Mitarbeiter, die ich führen darf. Oder sag mal, ich führe sie ja nicht direkt alle, sondern wo ich sag mal so der Außenminister sein darf für die Firma. Und macht mir unheimlich viel Spaß. Und so darf ich auch in Genuss kommen, ab und zu mal was zu sagen, so wie heute.
Ja, ja, du bist auf vielen Bühnen unterwegs. Ja, das ist nicht nur deine Sommelier-Input, sondern auch andere auf Veranstaltungen und du hast schon viel erlebt. Ne? 50 ist, also 49. Also
49 noch, ja. Also bleiben die 5 kommt nächstes Jahr.
Ja, absolut. Also 49, da hast du auch schon was erlebt. Was hat dich dann besonders geprägt? Wo sagst du, das waren die Sachen, die den Thomas Oettinger heute ausmachen?
Oh, da gibt's natürlich, das sprengt natürlich das Format, wenn ich alles erzähle, aber vor allen Dingen war der Tod meines Vaters, als ich 17 war, also als junger Mann. Und wenn mich heute jemand fragt, ab wann warst du ein Mann, dann würde ich sagen, ja, mit dem Tod meines Vaters, weil da war dann ist klar, du bist, es gibt keinen mehr, der sozusagen die Hände über dich hält. Der hat mich sozusagen sehr früh verlassen und auch ad hoc mit dem Herzinfarkt, also von heute auf morgen. Das hat mich sehr geprägt und dann auch, was dann auf einem so einprasselt und dann auch seinen Weg zu finden, zu sagen, okay, ist mir egal, ich gehe meinen Weg und ich mache jetzt keine Ausbildung, ich mache jetzt hier mein Abitur fertig, ich gehe ins Studium, ich gehe für mich und nicht das, was meine Verwandtschaft oder meine Mutter oder was sozusagen die Gesellschaft von dir erwartet, was du tun solltest. Das war so sehr, sehr prägend und da habe ich auch eine Weile gebraucht, um ja damit auch klarzukommen, ja, so was das so als im ersten Tun und Machen und jetzt musst du dein Mann stehen, dann auch in die überlegen zu können, was hat es denn für eine Bedeutung für dich jetzt, ohne dass dein Vater noch an der Seite ist. Und prägend vor allen Dingen auch meine ganzen Fußballlehrer oder Fußballtrainer. Also ich habe früher auch jetzt auch immer noch, aber in der Jugend habe ich immer die höchste deutsche Jugendliga gespielt, also bin sehr leistungsorientiert erzogen oder gezogen worden durch die Trainer und dadurch auch natürlich auch viel gelernt, was das bedeutet, im Team zu spielen, Teamkonstellationen zusammenzustellen, mit wem muss man so sprechen, mit wem muss man so sprechen als Kapitän, sodass am Ende die Leistung oder das Ergebnis der ganzen Mannschaft zählt und nicht die einzelne Leistung.
Und würdest du Fußballspielen empfehlen, ja, auf dem vollen Niveau, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Für mich damals gab es nichts anderes, weil ich wollte Fußballprofi werden. Das hat dann eben nicht geklappt. Aus unterschiedlichen Gründen, das passiert ja bei ganz wenigen, dass sie dann auch dann Profi werden. Ich würde auf jeden Fall der Jugend immer Teamsport empfehlen, weil das macht einen fit schon für die Wirtschaft, für das Leben an sich, weil du musst auch mal einen Kompromiss schließen, du musst auch einschätzen können, wie ist denn mit dem, wer hat wo seine Stärken, du kannst den Tormann meistens nicht als Stürmer gebrauchen, aber als guten Tormann, das würde ich schon empfehlen. Ob das Leistungssport sein muss, das sei dahingestellt, weil du natürlich dir auch, wenn du 5-mal in der Woche trainierst, plus 2 Spiele maximal dann am Wochenende, wenn du noch Auswahl spielst, da bleibt dann schon ein bisschen wenig von dem Thema Jugend und Quatsch machen und Alkohol, Exzesse und was die Jugend halt so treibt.
Das braucht vielleicht auch nicht unbedingt.
Ja, aber
ich weiß
es nicht. Also ich habe es nicht vermisst. Ich habe so meine Jugend sozusagen auf dem Fußballplatz verbracht. Ja.
Okay. Und du bist heute immer noch.
Ja. Tatsächlich, ich hab aufgehört mit Fußballspielen vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, als das Corona-Thema anfing, da habe ich gesagt, da habe ich jetzt keinen Bock, mit Maske zu trainieren. Und ich habe auch das Alter erreicht, wo man dann nicht mehr erste Mannschaft spielen muss. Und habe tatsächlich jetzt gerade eine Saison wieder komplett hinter mir, weil mich meine Söhne gefragt haben, ob ich nochmal mit ihnen spielen würde, eine Saison im Wettkampf. Und das habe ich dann getan. Und das ist dann die Geschichte, die ich einer auf der Wolke erzähle, weil das ist ein ganz besonderes Erlebnis, wenn du als Vater mit deinen Söhnen auf dem Fußballplatz stehst.
Ja, du hast auch gute Beziehungen zu deinen Kindern. Familienclan,
danke euch. Ja.
Ja, ist die Familie wichtig?
Also die Familie ist für mich das Allerwichtigste. Ja. Wir gehen immer noch zusammen, wir sind jetzt mittlerweile 20 bis 24 und wir gehen immer noch zusammen in Urlaub. Also immer 2 Wochen im Jahr gehen wir zusammen im Urlaub. Jetzt, du vorhin erzählt hast, mit dem Anhang und irgendwann werden halt hoffentlich auch Enkel dazukommen, da reicht vielleicht der Tisch auch nicht mehr. Familie ist für mich tatsächlich die Basis von allem. Also ich könnte nicht gut funktionieren, wenn ich mit meiner Ehe nicht gut wäre mit meinen Kindern, das ist mir schon ein ganz wichtiger Ruhepol im Leben.
Nee, machst du da eigentlich feste Zeiten, aber reservierst du Zeit für Familie oder wie?
Ja, es gibt jetzt in der jetzigen Zeit, wo die jetzt älter sind, gibt es fixe Zeiten schon, so wird man sich nicht sehen. Also das heißt, es gibt dann halt einfach auch feste Essenstermine, wo man sagt, komm, einmal im Monat wollen wir zusammen essen oder an dem und dem Wochenende würde ich gerne das machen, wer ist dabei? Also das heißt, ich mache Angebote, die genommen werden können oder nicht, aber die haben natürlich ihr eigenes Leben und es sind aber 2 feste Wochen im Jahr, wo wir zusammen in Urlaub gehen.
Früher, als Sie noch kleiner waren?
Da waren ganz feste Rituale. Also das Abendessen war immer zusammen. Als sie ganz klein war, war der Sonntag mein Tag. Also meine Frau war die ersten 12 Jahre zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und hat dann sozusagen für mich das Feld bereitet, dass ich lieber Papa und eher Qualitätszeiten mit meinen Kindern haben konnte. Und das ist auch die Basis unserer guten Beziehung. Also ich war natürlich unter der Woche nicht so immer greifbar.
Mit die wichtigste Entscheidung deines Lebens, deine Familie. Und die Entscheidung für die Familie.
Ja, also zumindest die Entscheidung für die richtige Frau. Mhm. Ich sage immer meinen Söhnen, die richtige Frau an der Seite, das macht das Leben schon sehr, sehr leicht. Egal in welcher Hinsicht, aber das muss halt irgendwo mit einer gleichen Lebensvision auch zusammenkommen. Dann wird's Leben leicht. Wenn das gleich von Anfang an ein Kompromiss ist, dann wird's auch später Kompromiss. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Also gab es irgendwelche Fehler, wo du sagst, das war blöd gelaufen?
Also tatsächlich, ich finde ja einen Fehler immer gut. Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der hat zu mir gesagt, Thomas, du machst zu wenige Fehler, du wächst zu langsam. Und ein Fehler ist für mich tatsächlich ein riesiges Wachstumspotenzial. Deshalb könnte ich auch nicht sagen, das und das habe ich bereut oder das und das war, weil am Ende des Tages, egal wie du entscheidest, es ist eine Erfahrung, die dich weiterbringt. Also bereuen tut mich nichts.
Ja, das ist eine sehr gute Einstellung, ja, mit Sicherheit. Gelebt ist gelebt. Ja, so gesehen gibt es keine Fehler, nur Entscheidungen. Ja. Ja, das ist ein guter Schritt Richtung Resilienz.
Ja, genau. Ja,
machst du noch was für deine Resilienz?
Du meinst jetzt sportlich oder? Ja, oder?
Insgesamt irgendwelche besondere Achtsamkeitsübungen oder hast du Wachstumsrituale? Machst du?
Oh ja, also ich habe natürlich ein Morgenritual, das mir sehr wichtig ist. Also das fängt, dass ich morgens an mit einer Meditation. Mhm. Dann mache ich eine Atemtechnik auf einer sogenannten Shakti-Matte. Und eine gewisse Atemtechnik, um halt A-Punkt-Atmung heißt die. Dann gehe ich jeden Morgen ins Eiswasser. Mhm. Dann habe ich eine Eistruhe zu Hause und das hat auch was mit Resilienz zu tun und Eat the Frog und die erste Herausforderung im Tag zu nehmen. Und dann geht es eigentlich bei mir schon darum, dass ich was lese. Oh, dann mache ich meine Geburtstagsgratulation, das mir ganz wichtig ist, dass ich meine Freunde, meine Bekannte, mein Netzwerk auch Ehre und anerkenne. Das dauert jeden Morgen auch so seine Viertelstunde, 20 Minuten, weil die was Individuelles bekommen.
Schriftlich oder per E-Mail oder wie machst du das?
Also das ist, manche Sachen gehen schriftlich, manche Sachen gehen per E-Mail, andere per WhatsApp. Das kommt drauf an, wo der Hauptkanal desjenigen ist, wo ich weiß, dass es liest. Das ist auch sowas, genau. Dann mache ich meine ersten E-Mails. Da schläft meine Frau noch. Ich stehe normalerweise um 5 auf. Und dann tatsächlich mache ich das Frühstück für meine Frau, weck meine Frau, habe die erste Zeit noch auch, sag mal, Kuschel. Das ist für uns ein ganz wichtiges Ritual morgens, diesen Körperkontakt und eine Intimität zu haben. Und dann frühstücken wir. Und das ist so die Sprache der Liebe. Ich weiß bei ihr, sie mag gerne, dass ihr geholfen wird. Und das ist meine Sprache, ihr zu helfen sozusagen, dass ich, wo sie morgens nicht so fit ist, ich bin eher so ein Frühmensch, dass ich ihr es einfach in den Tag mache.
Ja, genau. Fantastisch. Ja, genau. Und nochmal zu deinem Eisbaden. Ja. Wie kalt ist denn das?
Also da ist ein Temperaturstab drin, der liegt zwischen 1 und 3 Grad. Okay. Also da ist auch richtig Eis drin. Das ist tatsächlich eine gewöhnliche Eistruhe. Die ist mit Silikon ausgedichtet. Die also auch nachhaltig, weil die ist nur 2x1/4 Stunde am Tag an und so hält sozusagen das kalte Wasser und dann geht's doch rein.
Okay.
Wow. 3 Minuten.
Ja. 3 Minuten? Ich dachte nur rein und raus.
Nein. Das muss ja schon eine Wirkung haben, ja.
Und hat es Wirkung?
Das hat sehr große Wirkung, ja. Also zum Beispiel diese Fußballsaison hätte ich nicht durchgestanden ohne. Mhm. Also jeder Bundesliga-Verein hat entweder eine Kühlkammer oder so eine Eistruhe. Nach dem Training gehe ich immer rein, also gehe ich dann 2x am Tag rein, um einfach Regeneration der Muskulatur, merke ich sofort. Also ich krabbel manchmal fast in die Tonne rein und danach ist es einfach schon gut. Und ich merke das an dem Thema krank werden. Das heißt nicht, dass ich gar nicht krank werde, sondern aber wenn so ein Anflug von Schnupfen ist oder die Nase mal läuft, wo dann einige dann so kämpfen über eine Woche damit, das ist dann zwar so krank, aber halt bist nicht mehr so leistungsfähig. Das dauert maximal 24 Stunden bei mir, dann ist es weg.
Gut, einige gehen in die Sauna, ja.
Auch das mache ich auch gerne.
Ach, genau. Ja, okay. Also die zweite, also direkt aus der Eistruhe, nein.
Doch, auch das mache ich, ja. Okay. Das Abduschen, aber dann nicht 3 Minuten, weil das dauert sehr lange, bis man wieder warm ist in der Sauna.
Also ich mache das tatsächlich eher andersrum. Sauna und dann kaltes Wasser.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich von Tony Robbins das auch gelernt, diese Eisbaden.
Ja.
Der hat auch in seinem Haus in Kalifornien, hat er auch so ein Becken. Ja.
Und also ich war jetzt vor kurzem, war ich bei Wim Hof oder im Instructor von Wim Hof, nochmal so die Theorie und so weiter, nochmal, ob ich das alles richtig mache. Und da war dann so eine Alpenwanderung, 3 Stunden zum Gipfel hoch, nackt, also in Badehose. Und das war schon, das hat das Mindset schon verändert, was man alles so kann, was alles so geht. Ja, also von außen betrachtet, ich so, wie bekloppt, und du läufst da hoch, also wenn du das tust und du hast so viel Endorphine und sagst, geil, was ich alles kann, und oben kriegst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, das ist einfach schön.
Fantastisch, ja, solche Erlebnisse sind bestimmt wie so ganz einfach, oder? Wie fühlt sich das dran? muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie verbracht in Sockelten.
Also das hat was mit Atemtechnik zu tun. Also du gehst erstmal rein und atmest ein, hältst den Atem an und gehst dann in das Bad rein komplett und dann atmest du erst aus. Und das signalisiert deinem Körper sozusagen, es ist alles in Ordnung, entspann dich. Weil das Gefährliche ist eigentlich am Anfang das Hecheln oder dass du in eine Hyperventilation kommst. Und dann muss man sagen, sind die ersten 20 Sekunden sind scheiße. Also die tun weh, das ist kalt, das ist nicht angenehm. Und dann nach so 20 Sekunden bildet sich so eine Wärmeschicht. Die ist zwar immer noch kalt, aber es ist nicht mehr stechend und beißend kalt. Und dann hältst du das auch gut aus. Und du bist in einem sehr schönen meditativen Zustand. Also ich bin, meine Truhe ist draußen, nicht im Keller. Und da bin ich auch bei Schnee und bei Eis und Wind draußen. Und es ist einfach schön in der Natur, auch dieses Erlebnis zu haben. Und dann kannst du sehr schön auf die Natur hören. Ist deine Amsel da, die immer da ist? Sind deine Sperlinge da? Ja, so eine Art meditative Sache, obwohl du halt in einer extremen Situation für deinen Körper bist.
Okay, gut. Erlebe ich auch immer wieder und ich habe von dem Joel Kelly einen schönen Begriff dafür gelernt. Der nennt das Hysterie des Körpers.
Ja. Hysterie, das nehme ich mit, Darius. Hysterie des Körpers, so, ja.
Er hat ein Buch geschrieben. Hat er mir auch signiert, mit dem Titel Hysterie des Körpers. Kann ich nur empfehlen, steht auf meiner Empfehlungsliste.
Ja, der ist auch ein sehr extremer
Mann. Unscheinbar, wenn man ihn trifft, aber unglaublich. Und dieser Begriff hat mir sehr geholfen. Mhm. Auch viele Sachen, weil mir ist auch immer wieder kalt. Ne? Wenn ich draußen, ich liege irgendwo im Kalten, das ist alles nass. Wenn du am Minuten auch eben im kalten, Regen, nassen Wiese liegst, dann wird es dir auch anders. Und dann erinnere ich mich immer wieder, ganz ruhig Körper, versuchst du dich bald. Wird das wieder warm?
Ja, ist nur nicht.
Wir gehen gleich nach Hause.
Eine Körperfaszination. Ja, genau.
Wie gesagt, du liegst noch. Also du hast noch deine Aufweckphase und dann noch was gelesen. Ist Lesen wichtig?
Oh, Lesen ist für mich eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Was ich leider nicht kann, ist Belletristik lesen. Das kann ich Gott sei Dank hören. Sachbücher ist bei mir ein bisschen schwieriger zu hören, weil ich gerne mitschreibe und mitdenke und zurückblätter und meine Gedanken. Also ich lese Sachbücher morgens. Und das sind tatsächlich weniger, sind mal Businessbücher, sondern Dinge, die mich halt gerade interessieren. Ja, das können Naturbücher sein, das können spirituelle Bücher sein, das kann Körperübungsbücher sein, das kann, also die Bandbreite ist sehr, sehr groß.
Was hast du denn heute gelesen?
Heute, also es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen lapidar. Tatsächlich liegt gerade ein Buch über Belgien auf meinem Tisch, weil ich nach Belgien jetzt 14 Tage mit dem Wohnmobil fahre und da ich mich gerne vorbereite, was ich sehen möchte.
Fantastisch. Ja, ich habe mal einen Finanzvorstand von Ziel Abeck getroffen, aber wir haben uns einen Tag lang ausgetauscht. Und meine Frage an ihn war, es ist ein Riesenunternehmen. Ein Selke kannst du vielleicht nicht mehr die Ventilatoren herstellen. Also kleine Sachen, also Lüfter. Ja, das ist ja, wer hätte ein Riese. Und ich frage ihn, was er liest. Vergessen Sie Lesen. Ja. Lesen bringt gar nichts. Ja. Du musst alles erfahren. Also so fand ich das etwas seltsam, weil ich lese genauso gerne wie du.
Ja, tatsächlich, also ich kann diese Aussage kann ich durchaus verstehen.
Ich kann es verstehen.
Also verstehen, dass man sagt, ja, das bringt überhaupt nichts. Ja, wenn ich nur lese und die Erfahrung nicht mache dazu, was ich gelesen habe, oder das umsetze, was ich gelesen habe, um die Erfahrung zu machen, dann hat er wohl recht. Aber manchmal ist es gut, vorher die Erfahrung zu lesen, was ein anderer gemacht hat, um dann seine eigenen zu machen. Ja,
ich finde auch. Ohne Lesen wäre ich bei weitem nicht so.
Ja, die Welt wäre auch ziemlich einsam, finde ich. Ja. Weil in diese Welten von irgendjemandem, der das schon erlebt hat, einzutauchen, das ist schon, ich finde es sehr spannend. Ja, das finde ich interessant.
Hättest du ein Buch, wo du sagst, das hat dein Leben geprägt, oder das muss jeder gelesen haben?
Jeder, das kommt immer auf die unterschiedliche Persönlichkeit an. Was ich gerne verschenke vielleicht, das kann ich verschenke total gerne die 4 Versprechen von Ruiz. Das ist so ein spirituelles Buch. Da geht es darum, halt um seine innere Stimme und seine innere Haltung, auf was man achten kann, um ein gutes Leben zu haben. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und tatsächlich, was ich mittlerweile auch gerne verschenke, ist die Bücher von Wim Hof, weil die mich so geprägt haben durch das Eisbaden. Ja.
Okay.
Ja. Und also so im Business-Umfeld, da verschenke ich gerne diese 1%-Methode, dieses Buch. Weil es oftmals ein ganz kleines Ding ist, wo man es verbessern muss, was am Ende auch große Auswirkungen hat, ja.
Ja, absolut. Ja. Und du hast gesagt, gutes Leben. Was ist gutes Leben?
Gutes Leben, das ist eine tiefe Frage. Also für mich ist tatsächlich gutes Leben, wenn meine Lebensbereiche in Balance sind. Mhm. Also das heißt, wenn ich genug Aufmerksamkeit in das Thema Beziehungen stecken kann, Berufung, mein Körper, Spiritualität, Wissen und Vermögen. Also das gehört als Energie im Leben dazu, also diese 6 Lebensbereiche. Und Balance heißt ja nicht, ich muss nichts mehr tun, sondern Balance ist ja immer ein Akt. Das heißt, wenn ich in die eine Seite viel rein und dann geht die andere Seite runter und in den 6 Bereichen musst du so ein bisschen jonglieren. Und ein gutes Leben für mich ist, wenn ich das schaffe, diese 6 Bälle gut miteinander in Kombination zu kriegen, die sozusagen in guter Balance zu haben. Dann, das ist für mich ein glückliches Leben. Für mich ist, ich habe auch Zeiten gehabt, wo Berufung immer der Ball war, der oben war und andere Dinge weiter unten war. Also wie, ja, so mal Beziehungen zu Freunden, zur Familie, wo einfach zu wenig Zeit war. Ein gutes Leben ist, wenn das echt in einer guten, der von allem, was da ist. Ja.
Und ist das auch ein erfolgreiches Leben oder was ist Erfolg?
Dann ist das für mich auch ein erfolgreiches Leben. Also Erfolg ist für mich nicht definiert in materiellen Dingen. Mhm. Das wäre natürlich in der Berufung, ist es natürlich so ein, so wie beim Spielen, ist es so ein Spielstandsanzeiger. Wenn Gewinn gemacht wird, großer Gewinn, hast du gut gespielt. Ist kein Gewinn gemacht, hast du schlecht gespielt, sozusagen. Aber für mich hat das wenig mit materiellen Dingen zu tun. Also für mich sind eher die Dinge, Zeit mit meinen Kindern, Begegnungen mit Freunden. Heute sowas zu machen wie hier, zu sagen, ich habe die Zeit, ich kann mich mit Darius treffen für ein Interview, das ist für mich gutes Leben. Ja, in dem Paradies hier von dir.
Ja, das stimmt. Also das nenne ich auch gutes Leben. Ja,
mit meinen Kindern zu grillen, einen Spieleabend zu machen mit meinen Kindern, zusammen mit denen segeln zu gehen, witzige Dinge auszuprobieren. Also wenn mein Sohn sagt, du, Papa, ich würde gerne mal eine Alpenüberquerung machen, bist du dabei? Und ich sage, ja, bin dabei. Das ist für mich ein gutes Leben. Ja.
Habt ihr schon gemacht oder habt ihr?
Nee, das ist steht doch auf meiner Löffelliste.
Okay. Ist jetzt wahrscheinlich zu Fuß, aber nicht nackt. Oder?
Nein, es ist zu Fuß und mit angezogen.
Aber im Winter.
Oder? Nee, also schon im Sommer. Ist auch durchaus eine Herausforderung, seine 14 Tage zu wandern. Das ist und halt ist einfach toll, weil meine Söhne sagen, ja, Papa, ich will das mit dir machen. Und ich weiß genau, das sind so Dinge, wo ich sage, ja, die Buddhisten sprechen darüber, sammel im Leben schöne Situationen, schöne Bilder, dass du, wenn du in den Todesprozess einsteigst, an die denken kannst, dass du sozusagen aussteigen kannst aus dem ganzen Karma. Okay. Ja.
Also du sammelst gute
Ereignisse, genau. Ja. Also zum Beispiel, ich werde häufig mal gefragt, was kann ich dir denn schenken zu Geburtstag oder zu Weihnachten? Also wenn du mir was schenken kannst, dann eine Erfahrung. Gerne mit dir, aber gib mir nicht irgendwelche Karten, wo ich hin muss und du mir Zeit stellst, sondern irgendwas, wo es außergewöhnlich cool ist. Miteinander gerne. Und es kann auch nur sein, lass uns am Wochenende miteinander kochen.
Du kochst gerne.
Ich koche auch sehr gerne. Und esse natürlich auch gerne, leider. Ein Genussmensch, ja.
Okay. Ja, wir haben auch noch Feuer, das ist, ruft förmlich nach einer Wurst oder sowas. Ist das was für dich jetzt? Wurst braten? Oder?
Also tatsächlich, ich bin eher der Steak-Fan.
Steak?
Ja.
Keine Wurst.
Nee, Wurst ist nicht so meins.
Das ist noch meine Jugenderinnerung oder Kindheit, ja, immer. Feuer auf Stock und Wurst rein.
Ja, okay.
Das gab es nichts Schöneres als das, ja. Ab und zu haben wir auch ein paar Krebse gefangen, haben wir die dann auch gekocht. Also ja. Das war so, aber so Wurst eher. Brot vielleicht, ja, Brot mit etwas Butter.
So Stockbrot, okay.
Nein, Brot einfach.
Zum Rösten.
Drauf und rösten.
Ah ja, okay.
Das war, und zum Schluss haben wir noch Kartoffeln da dran getan.
Kartoffeln, ja, okay.
Die in die Glut dann und dann irgendwie.
Mit Alufolie dann oder ohne. Einfach so rein, okay?
Ja, absolut. Ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, wo keine Alufolie da war.
Ah ja, okay.
Und ich bin in Polen aufgewachsen, das ist etwas anderes Setup. Alufolie kannten wir dort.
Okay.
Nicht.
Aber ich glaube, also so am Lagerfeuer saßen wir wahrscheinlich Generationen, viele, viele Generationen vorher. Ja, und haben uns Geschichten erzählt und.
Ja, das ist auch meine Idee zu diesem Treffen am Lagerfeuer, weil das ist so mit das Beste am Leben ist für mich, ja, wo man mit Freunden am Lagerfeuer sitzt und das Leben genießt, ja. wo man so ein bisschen locker ist und man muss nichts groß servieren und sondern jeder bedient sich und man hat was zu trinken und die Stimmung ist gut. Irgendjemand hat da vielleicht eine Gitarre und
ja, gute Geschichten. Ja, genau. Ja.
Heute ohne Gitarre.
Ich kann auch nicht gut singen.
Gemeinsam.
Ja.
Spielen kannst du auch nicht.
Nee, ich kann auch, leider, das ist einer der Sachen, die ich in meinem Leben nicht gelernt habe, ein Musikinstrument zu spielen. Ja.
Ich habe gelernt und gelernt, aber geholfen hat es nicht.
Ja, ich war da sehr, wie soll ich sagen, sehr restrikt. Meine Mutter wollte immer, dass ich, und das war für mich, ich wollte Fußball spielen.
Hm. Nee.
Und dann hat sie mich auch irgendwann, hat sie es gelassen.
Ja. Ja, grundsätzlich ist auch so ein Fokus, eine sehr wichtige Sache im Leben. Oder was sagst du, wenn du sagst, ja, ich wusste, was ich wollte.
Genau.
Ist das eine wichtige Eigenschaft, die jeder haben sollte?
Für mich ist es wichtig im Leben, kann ich sagen, einen Fokus zu haben. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne Dinge ausprobiere. Weil auch das finde ich gut, also nicht nur eine Sache fokussiert zu machen, sondern auch Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen zu tun, finde ich schon sehr wichtig, weil das wiederum deinen Fokus oder das Ding, worauf du fokussierst, auch bereichern kann.
Wir haben ein bisschen über Leben gesprochen und über dein Business, das läuft, 200 Mitarbeiter, das ist wirklich großartig, aber auch hohe Verantwortung. Du sagst, du führst die Dinge nicht und ich glaube dir. Wenn ich mich vorstelle, dann sage ich, wenn Darius, ich führte bis zu 600 Mitarbeiter, ne? Dann sage ich, nimm Mensch. Du führst niemals 600 Leute.
Genau, ja.
Also man kann nur ein paar Leute führen. Dann nehme ich nun an, führte ich an,
ja.
Stand ich vor, trug genau. Verantwortung.
Ja, ja genau. Ja.
Wie viele Menschen führst du denn?
Direkt tatsächlich 6. Also die direkt an mich berichten und mit denen ich auch direkt, also arbeiten tue ich mit mehreren, aber da bin ich nicht in der disziplinarischen Führung. Mhm. Das sind nur 6 Leute, disziplinarisch. Ja.
Und die haben dann die Verantwortung nach unten für?
Genau, das sind halt Bereichsleiter oder mein Vertriebsteam, also New Business Team, die führe ich direkt, ja.
Mhm. Und diese Spanne 6 Personen klingt vernünftig.
Ich glaube, in der Organisationsentwicklung heißt da bis zu 7 geht und dann wird's komisch. Ja,
es gibt unterschiedliche. Ja, okay. Also einiges an 10, 12, aber das ist schon tatsächlich.
Ich komme damit ganz gut zurecht, ja, klar.
Obergrenze. Also ich denke, bei 6 bist du ziemlich perfekt angesiedelt.
Ja, also da fühle ich mich auch wohl.
Okay.
Genau. Ja.
Und hast du dich selbst ausgesucht, die Leute? Oder?
Ja, klar, ich habe das Unternehmen ausgebaut und aufgebaut und ausgebaut und das Schöne dabei ist, man kann sich dann die Leute aussuchen, die mit einem selbst im Sandkasten spielen.
Ja, genau. Nee. Du glücklich.
Ja, bin ich. Habe ich mir in dieser Inkarnation ausgewählt.
Ja, weil das ist ja wirklich gar nicht so einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man nicht selbst ausgesucht hat.
Ja, also manchmal passt es ja auch, aber manchmal eben auch nicht, ist das eine größere Herausforderung.
Ich weiß das, weil ich hatte das Vergnügen, sozusagen nicht in meinem Unternehmen zu arbeiten, sondern in größeren Bereichen, die dann anderen gehörten.
Ja. Das wahrscheinlich das bei den 95% der Menschen in Führung haben das so, ja.
Das ist sehr starke Herausforderung. Aber was macht gute Führung aus?
Ja, gute Führung. Ja, tatsächlich finde ich immer ein bisschen lustig, wenn so ganz junge Menschen so mit 22, 23 sagen, sie werden Führungskraft und sie hätten gerne Führungsanspruch und kriegen am Ende des Tages nicht hin, das Netflix auszuschalten. Also für mich fängt Führung eigentlich an mit Selbstführung. Das heißt also, wie will ich Menschen führen, wenn ich gar nicht mich selbst führen kann? Dann wird es ein bisschen ad absurdum. Also ich fordere Dinge ein, dass ich bitte innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf eine E-Mail kriege, mache aber selbst das nicht. Also das heißt, Selbstführung ist für mich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist geführt werden. Also wie bin ich, wenn ich geführt werde? Die Erfahrung, wie schlechte Führung oder wie gute Führung funktioniert mit mir selbst, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor ich dann eigentlich in die dritte Säule gehen kann, Menschen zu führen. Weil dann habe ich schon viel erfahren und kann dann meinen eigenen Stil entwickeln. Für mich funktioniert es nicht, in der dritten Säule anzufangen und dann die anderen nachzuholen. Das funktioniert bei mir nicht. Und tatsächlich führen ist für mich dieses Thema auch mit Vorbild zu führen. Mhm. Deshalb muss ich Selbstführung beherrschen, weil ich kann nicht Dinge einfordern, die ich nicht selbst tue. Mhm. Das ist, dann wird man unglaubwürdig. Beziehungsweise die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden sagen dann, ja klar, mach erstmal selber, ja, und dann wird es einfach nichts. Und die zweite große Fähigkeit ist auch zu erkennen, wo sind die Stärken der Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Weil ich finde, ich kann, um das Fußballbeispiel wieder zu nehmen, wenn ich einen perfekten Torhüter habe, der die richtige Länge hat, der auch Sprungkraft hat, der ist vielleicht nicht der beste Stürmer, weil er keinen Ballgewand hat, aber er ist ein guter Fußballspieler. Und so sind viele gute Mitarbeiter, wenn sie an der richtigen Position sind. Und da auch einen Fokus drauf zu setzen, wo ist denn die Stärke? Weil nicht jeder ist mathematisch orientiert oder jeder ist zu diszipliniert. Dafür ist er vielleicht ein bisschen kreativer. Also ich kann auch keinen Kreativen in der Buchhaltung, will ich nicht haben. Ja, da will ich eher einen disziplinierten Blauen haben. Und da haben wir auch bei uns in unserer Führungsakademie auch das Thema, einen Fokus drauf zu setzen mit Analysen, Persönlichkeitsanalysen, Teams richtig zusammenzustellen und auch die richtigen Positionen zu finden. Und manchmal ist es halt so, dass es keine richtige Position gibt oder jemand auch sagt, hey, jetzt habe ich rausgefunden, ich will eigentlich Krankenschwester werden. Und dann freue ich mich. Zwar suchen alle gute Mitarbeiter, aber wenn jemand seine Berufung gefunden hat, ich meine, was kannst du denn als Mensch Besseres hinkriegen, dass jemand glückliches Leben hat am Ende des Tages? Und zwar ein super Projektmanager ist, aber wenn er nicht glücklich ist, dann wird er irgendwann krank werden und das möchte ich nicht verantworten.
Absolut, und das war mir auch immer wichtig, ich sagte auch immer meinen Leuten, also das ist, wir leben in Deutschland, kein Mensch muss unglücklich in der Arbeit erscheinen.
Genau, das muss nicht sein. Und ich arbeite auch lieber mit jemandem, der glücklich ist, als mit jemandem, der sagt, so muss ich wieder arbeiten gehen. Ja. Und,
absolut, ja. Also die Führung ist, die richtigen Menschen zu der richtigen Stelle aussuchen und sie zu befähigen, sie zu begleiten, aber...
Ja, also sozusagen auch die Stärken auch auszubauen und mal, wenn es in dieser Position halt Sachen gibt, wo eine Schwäche da ist, die zumindest so weit hinzukriegen, dass sie keinen Schaden machen. Aber ich finde, wir machen in Deutschland immer den Fehler, dass wir die Schwächen immer mehr stärken wollen und dann haben wir so alle so gleich schlecht. Also ich habe lieber Spitzenleister in der Einrichtung und wenn er halt tatsächlich keine Ahnung, was nicht richtig gebucht kriegt, dann muss man mal gucken, wer das halt übernimmt. Oder ihm da hilft es zu machen. Wenn er da auf der anderen Seite halt einfach Champions League spielt, dann...
Ja, hast du wahrscheinlich auch irgendwelche interne Beratung oder externe Berater für deine Leute? Oder?
Ja, wir haben tatsächlich zwei Coaches bei uns. Also zwei, die sozusagen für die Führungskräfte zur Verfügung stehen, wenn sie Führungskräfte haben, die aber auch die Mitarbeiter als Vertrauensperson nutzen können, auch für private Themen, weil für mich ist ein Mensch nicht beruflich und privat, wir sind nicht schizophren, wir sind eine Person und wenn ich ein privates Thema habe, dann wirkt sich das immer, egal wie was gesagt wird, immer aufs berufliche Leben aus. Immer. Und deshalb stellen wir genau diese Leute auch zur Verfügung, um ja so mal Persönlichkeitsanalysen zu machen, Teamanalysen mit denen, so mit dem Team das zu besprechen und auch private Themen im 1:1 zu klären, um auch die Menschen einfach dort zu unterstützen, ein gutes Leben zu führen, beruflich wie auch privat. Ja.
Und das sind wahrscheinlich Mitarbeiter dankbar.
Ja, also diejenigen, die es verstehen, sehe, bei 220 Leuten hast du jetzt nicht jeden Tag einen vor der Tür stehen, der sagt, danke Thomas, dass ihr so uns umgekümmert. Das ist auch nicht mein Anspruch. Mhm. Aber es kommt schon gutes Feedback und das freut mich. Also jeder, der gutes Feedback gibt, freut mich. Und wenn kein Feedback gibt, dann weiß ich, dass es trotzdem gut ist. Ja. Es wird genutzt. Ja.
Ja. Ja. Klar, wenn man nichts hört, ist es auch nicht schlecht.
Genau, ja.
Was ist die wichtigste Aufgabe von Führungskraft?
Ja, habe ich eigentlich schon erzählt. Also das Thema, ein Vorbild zu sein, auch wie es geht. Nicht die beste Fachperson zu sein, das auf gar keinen Fall. Und die Stärken zu sehen und die auch zu entwickeln für die Menschen. Ja.
Ich hab diese Frage auch meiner Führungsmannschaft gestellt.
Ja.
Und dann, ich hatte 12 Leute am Tisch. Also, das war ein bisschen viel, aber wir waren auch sehr stark in unterschiedlichen Bereichen. Also, und 12 unterschiedliche Antworten.
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Und ich habe aber meine dennoch, ja, weil ich allen sage, die wichtigste Aufgabe ist, die richtigen Leute ins Team zu holen.
Ja.
Aber das ist, da würde ich immer noch, du hattest die erfüllt, ja, hast du deine Leute und ich sage auch, darauf kommt es richtig an. Ja, später sie zu prägen und zu begleiten ist einfacher, wenn sie schon was mitbringen, was du haben wolltest.
Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir diese Teamanalysen machen. Das heißt, wir analysieren die Teams über Voice. Das ist so eine spezielle Stimmmethode, mit der man Persönlichkeitsanalysen machen kann. Die sind von Simone Koberg und Joshua Koberg. Und da kann ich relativ schnell innerhalb von 10 Minuten rauskriegen, in welche Richtung, wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen. Und ich sehe auch dann in der Teamkonstellation, wo fehlen denn Menschen. Weil meistens ist es ja so, dass die Führungskräfte sich Leute aussuchen, die ähnlich sind wie sich selbst. Und das ist falsch. Mhm. Weil ich brauche unterschiedliche Kompetenzen im Team, also mehr in analytischen, kreativen, und die müssen sich verstehen. Das heißt nicht, dass es dann immer einfach ist. Aber wenn die Führungskraft versteht, dass sie diese Fähigkeiten braucht im Team, dann wird's gut. Mhm. Weil dann hast du Teams, die halt alle gleich strukturiert sind. Da funktioniert natürlich die eine Stärke super und das andere funktioniert halt nicht. Mhm. Und dann wird's halt nicht gut am Ende, weil es ein Gesamtpaket ist, ja.
Habt ihr dann auch komplexe Stellenbeschreibungen mit Persönlichkeitsprofilen?
Ja, tatsächlich, ja. Also wir haben diese Stellenbeschreibung, darauf wird ein Persönlichkeitsprofil abgeleitet und darauf wird dann getestet, ob diese Stelle, also mal ganz einfach, ein Buchhalter, der muss halt gewisse strukturierte Fähigkeiten haben, der muss jetzt keine kreativen Fähigkeiten haben. Also das ist jetzt, das versteht jeder. Und es geht natürlich ganz tief im Detail, was halt benötigt wird. Genau.
Ja. Also das ist also viel Arbeit.
Das ist viel Arbeit, aber am Ende des Tages die falsche Person eingestellt, das kostet viel Geld. Ja. Und nicht nur Geld, das ist das eine, und Zeit, sondern auch viel Nerven, weil wenn das Team halt das dritte Mal die falsche Person eingestellt hat, dann wird auch die Akzeptanz, die Person einzuarbeiten, mit der zusammen so auch mal über einen Fehler drüber zu schauen, so kommt, das wird schon, die sinkt einfach. Und dadurch kriegst du keine Offenheit mehr hin und so weiter. Deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man häufig die richtige Person einstellt. Mhm. Es gelingt, gelinde gesagt, nicht zu 100%, aber tatsächlich zu 95%.
Ja. Also, und Fehler hast du schon gemacht.
Ja, also meistens ist es so, wenn man dann nachfragt, wie konnte das passieren, wurde halt die Persönlichkeitsanalyse nicht gemacht.
Okay.
Und man sagt, okay, gut.
Was ist denn? Ich habe tatsächlich nie das gemacht. Also wir haben das nie benutzt. Das ist gar nicht so übel.
Ja, also früher haben wir das auch nicht gemacht. Früher, vor 10, 15 Jahren, da habe ich immer gesagt, dass der Bauch entscheidet. Ja, der ist ein guter Indikator. Also wenn das Persönlichkeitsprofil sagt, ja, er passt, und der Bauch sagt, nein, stellen wir auch nicht ein. Also das heißt, das ist nicht das. Aber wenn der Bauch ja sagt, das Persönlichkeitsprofil nicht passt, stellen wir auch nicht ein. Es muss beides passen. In den Bereichen, wo wir das haben, da ist es echt hervorragend geworden. Und es ist ja auch eine super Sache für denjenigen, der das tut. Weil er weiß genau, okay, wenn das passt, dann weiß ich, dass ich da reinpasse ins Team. Das ist eine Sicherheit, dass ich jetzt nicht irgendwo einen Job kündige und jetzt da hingehe und dann sagen die, naja, nach, keine Ahnung, nach 2 Monaten, irgendwie passt du gar nicht. Das ist auch blöd. Also das heißt, es ist Sicherheit. Zeit für beide. Und das verstehe ich auch so, weil manchmal ist so, ja wie, und dann, und, wie könnt ihr denn in meiner Persönlichkeit sehen, dass es passt, ich kann mich ja noch ändern und so. Nee, also Persönlichkeitsprofile änderst du nicht von heute auf morgen. Das bedarf sehr, sehr viel Arbeit.
Das habe ich auch meinen Führungskräften auch immer gesagt, also das ist wie in Beton gegossen. Also du darfst nicht annehmen, dass irgendjemand sich irgendwo ändert.
Ja, das ist so, passiert? Genau, es passiert, aber das passiert nur dann halt in den Edge Cases. Es passiert was Gravierendes im Leben oder in der Krankheit. Und dann passiert es schon oder irgendjemand stirbt. Also solche Themen. Aber von alleine mit Bücher lesen und beten und meditieren funktioniert es nicht. So, wenn eine Frau sagt, ah Mensch, ich habe jetzt meinen Traumbrand gefunden, der hat aber die und die Ecken, aber das bringe ich ihm noch bei oder das wird er noch ändern. Also geh davon aus. Wird nicht so sein. Bisschen, aber du kannst ein bisschen an den Ecken, aber das wird nicht grundlegend sein. Ja.
Also zumindest dauert es lange.
Hey, wir sind halt mit einem gewissen Setting auf die Welt gekommen, mit einer gewissen Muster, die wir vielleicht bei den Eltern oder bei Verwandtschaft oder von Freunden gekriegt haben. Und die sind halt sehr, wie gesagt, Beton manifestiert und du musst halt dann mit hartem Gerät dran.
Absolut.
Dann muss der Wille sein, das zu ändern. Ja.
Genau. Und ich habe eine solche Veränderung an sich selbst erfahren, also ich weiß, es geht, aber es ist eher Ausnahme und man darf nicht davon ausgehen, deswegen sage ich allen, dass du bewertest das, was du siehst und nicht, was du hörst.
Ja, und du brauchst halt den Willen, dass er das ändert. So, und ohne den Willen, dann weißt du selbst aus dem Coaching, das ist ein versauter Auftrag, coach dich an jemanden rum, der nicht sich ändern will.
Wille, wie du selbst gesagt hast, reicht oft auch nicht.
Nee.
Ja, jeder will erfolgreich, jeder will Sinn und sportlich sein, aber da muss man auch noch was das umsetzen. Und
man muss halt seinen Preis dafür zahlen. Ja.
So sind wir wieder bei Selbstführung.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich glaube auch, dass Selbstführung auch so ein Schlüssel im Leben ist. Früher habe ich gerne in meinen früheren Büchern habe ich Disziplin geschrieben. Also ich habe das Wort Disziplin benutzt, was sehr nahe dran liegt. Aber heute liebe ich Selbstführung als Wert.
Wobei ich sehe auch das nahe dran. Also es gibt halt einfach gewisse Routinen, Disziplinen, ja, die einfach notwendig sind, um gutes Leben oder ein erfolgreiches Leben auch zu haben. Also zum Beispiel bei mir ist so, bevor ich ins Bett gehe, sind alle E-Mails bearbeitet. Und wenn es bis 1 Uhr nachts dauert, da gibt's, also da gibt's keinen Grund, das nicht zu tun, weil ich gehe auch nicht in die Küche morgens, die nicht aufgeräumt ist. Und so kann ich jeden Morgen starten mit einer aufgeräumten Küche. Das macht ja viel mehr Spaß zu kochen in einer aufgeräumten Küche. Bevor ich erstmal 2-3 Stunden aufräumen muss, habe ich keine Lust mehr zu kochen. Und das ist bei mir so. Und ich würde sagen, das ist ein Erfolgsrezept. Nee, ich mag das einfach so, dass ich halt immer wieder einen Tag neu starten kann mit einer aufgeräumten Küche.
Ja, du hast ein paar Eckpunkte, die du dir gesagt hast.
Genau, und die werden nicht verlassen, genau. Ja.
Also du hast sozusagen eine rote Linie gezogen.
Genau. Und deshalb wissen auch Mitarbeiter, wenn sie nach 24 Stunden keine Antwort, also heißt nicht, dass sie eine komplette Antwort kriegen, sondern aber eine Antwort zu sagen, Mensch, dazu brauche ich 2 Tage, ich schreibe mir das auch, kriegst du in 2 Tagen? Dann wissen die, okay, Thomas hat meins gelesen, ich habe Anerkennung gekriegt, weil wenn ich nicht antworte, zerstöre ich Arbeitszeit, weil die wartet auf irgendwas oder hat vielleicht ein schlechtes Gefühl. Und dann gibt es nach 2 Tagen, weil mir vielleicht noch was fehlt, auch dann die komplette Antwort. Aber der hat auf jeden Fall Feedback auf seine E-Mail. Und ich finde das mittlerweile ziemlich unmöglich, wenn ich eine E-Mail schreibe und 3-4 Tage, da denke ich mir so mal, hä? Was ist los? Magst du mich nicht mehr? Willst du mich nicht mehr? Oder was ist mit dir los? Ja,
passiert mir auch immer wieder. Ja, das ist immer verschwinden. Und irgendwann kommt eine Antwort. Ja,
genau. Und ich weiß auch immer, um was es da auch mal ging. Ja, so, das ist so eine rote Linie. Genau. Bis auch morgens mache ich Meditation. Da kann auch kommen, was will, weil ich nicht ganz so ausstehlich bin ohne Meditation, weil ich dann halt nicht so sehr in meiner Mitte bin. Und gute Entscheidungen werden halt in Entspannung getroffen und nicht mit Angst und nicht mit Emotionen und so weiter. Ja.
Also Selbstführung, warum mir Disziplin ein bisschen zu hart ist, weil es ist eben so dieser Zwang. Führung hat für mich etwas mehr Liebe dabei. Also ich diese Selbstliebe auch. Also ich bin dann nicht nur hart mir gegenüber. Also wenn eine Sache wirklich nicht geht, dann sage ich, okay, ich komm. Also ich versuche mich auch selbst zu führen. Also auch nicht nur so mit
in der Peitsche sozusagen. Peitsche, ja, so, ja, ja, okay, jetzt weiß ich, was
so
du meinst.
Ein bisschen, menschlich, ja, das ist so, wie ich einen anderen Menschen führen würde. Gucke ich, ja, kann er das überhaupt noch? Hat er das, was er sich vorgenommen hat, auf, ist das realistisch, ne, oder wird er scheitern? Ne?
Ja.
So ungefähr. Deswegen ist mir Selbstführung doch etwas lieber als Disziplin, wo Disziplin verlangt von mir, ich mache das und fertig.
Ach so, ja, ohne Wenn und Aber. Ja, ja.
Das ist mir lieber Selbstführung, weil die ist irgendwie menschlicher.
An dieser Stelle müssen wir einen Cut machen, weil sonst wird der Podcast zu lange. Den zweiten Teil des Interviews mit Darius Götzsch gibt's in 2 Wochen. Also nochmal reinhören, da gibt's weitere Infos.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.